aber das würde ja dann keine Gesundheitsreform erfordern, sondern das würde ja eine grundsätzliche Reform der gesamten Staatsführung erfordern.
Ist ja, sehr richtig.
Ja, natürlich.
Sehr richtig.
Und das zu wünschen kann man sich schon, aber dass das dann irgendwann mal passiert, das ist Utopie. Das ist genauso wie auf dem Weihnachtsmarkt zu halten. Man muss halt schauen, dass man nicht die Dinge mal steckt, das Beste daraus macht. Explodieren kann man das schon, aber das ist nicht gut, aber damit ist niemand so leicht.
Na, zunächst einmal hast du mit deinem Beitrag richtig rausgehört, dass die Kritik auf mehr zielt, als darauf, die Gesundheit und das Gesundheitswesen zu reformieren.
Ja, genau. Wie kommen die Politiker durch die Gesundheitsreform zu reformieren, wenn die Krankenkassen letztes Jahr Überschüsse erwirtschaftet haben? Also in solche Geschichten, da fragt ja keiner danach. Niemand will das irgendwie hören. Und die Presse und die Medien überhaupt nicht. Also...
Ja, jetzt hast du deinen Faden auf ein neues Feld gelegt. Ja,
genau.
Ja?
Also es gibt viele Felder.
Bei welchem möchtest du denn, dass wir bleiben?
Genau. Ich dazu, sich aufzugeben.
Nochmal zurück zu dem ersten Feld, auf dem du unterwegs warst. Ja, das ist schon richtig bemerkt. Die Kritik zielt auf mehr als darauf zu sagen, das Gesundheitswesen ist ein Skandal. Eigentlich war der rote Faden, dass diese Gesellschaft und die Art, wie ihre Wirtschaft organisiert ist, die maßgebliche Ursache von Krankheiten ist, weil die Leute eine Arbeit verrichten für einen Zweck, der sie notwendig verschleißt. Und dass es deswegen auch gar nicht verwunderlich ist, dass an der Reparatur der Verschlissenen, die diesen Reichtum herstellen, gespart wird. Insofern ist das Gesundheitswesen genauso skandalös wie die Gesellschaft, die es sich gemacht hat.
Ich denke mal,
eine andere Frage, die bei dir in deinem ersten Beitrag mit angeklungen ist, die ist vielleicht dann zwischen uns ein Dissens, dass wir hoffen würden, dass die Politiker den Laden, den sie selber kommandieren, umschmeißen.
Nee, das machen sie nicht.
Das war ein Missverständnis deinerseits.
Nee, das machen sie natürlich nicht. Das glaube ich nicht.
Also, ja. Ja. Wenn müssten diese Menschen, die da den Schaden davon tragen, erstens mit uns dieses Urteil teilen und dann zweitens überlegen, was man dagegen unternehmen kann. Aber hoffen darauf, dass die davon den Nutzen haben und das verwalten und kommandieren, umschmeißen. Ja, diese Hoffnung wollten wir nicht verbreiten, insofern musst du vor dieser Hoffnung auch nicht warnen.
Und außerdem kommt mir das dann so vor, wenn man das so sieht, dass man das, so wie es vorgetragen worden ist, als Utopie bezeichnet,
ja,
dann müsste ich zurückgeben, wenn man die Hoffnung hat, dass die Politiker das Gesundheitswesen so ändern, dass für die Leute Gesundheit rauskommt,
ja,
dann würde ich sagen, das ist Utopie.
Ja, das ist auch Utopie.
Lösung für was?
Meine,
für was wird überhaupt eine gesucht?
Das ist ein Problem vom Ego der Menschen.
Hier hört man kein Wort für sich
da. Hier vorne ist gerade gesagt worden, es sei ein Problem vom Ego der Menschen.
Ja, natürlich.
Was ist das bitte? Was ist das Ego des Menschen? Also was meinst du da
denn? Ja, da man bei sich selber anfangen muss, was sein dann. Wir sind alle selbstlose Wesen. Wir werden selbstlos geboren und wir speisen uns Ego selber. Und ja, der Körper ist normalerweise ein selbstloses Wesen. Und wenn man glaubt, dass man irgendeine Art von Politik oder irgendwas aufstellen kann, das was gegen das Leben ist.
Das Feld ist jetzt zu weit gesteckt. Ich bin dafür, dass wir bei der Gesundheitsreform
haben. Ja, das ist klar. Aber das ist eines von den wichtigsten Sachen, wenn man bei sich selber anfängt. Immer. Und nicht schimpft, sondern es was verhindert. Ne?
Also jetzt ist es auch, wenn jetzt dein Vorschlag da, dass das Feld zu weit ist, aber das mag ich mir nicht so anhören. Weil da bin ich schon dagegen, was du da sagst. Als ich selber anfange, jetzt hat der ganze Vortrag gezeigt, dass die Leute, die von diesem System recht systematisch krank gemacht werden, es überhaupt nicht in der Hand haben.
Ja, aber wir
für ihre eigene Gesundheit zu sorgen, und zwar von allen Ecken und Enden, unter denen man das betrachten will mit der Gesundheit. Jetzt fängst du an und sagst, der gesunde Mensch ja, seines Glückes Frieden, oder was soll das mit dem selbst für die Gesundheit verantwortlich?
Unsere Politiker sind doch verantwortlich und die wählen wir. Wir haben, Bayern hat das schönste. Das schönste Gesetz aller Gesetze auf der ganzen Welt. Ja. Oder nicht? Ja, das Grundgesetz, ja. Das ist nach den 7 Geboten aufgestellt. Ja, und das ist ein ganz gutes Zeichen. Aber wenn die Politiker das umwerfen und Gesetze ändern und dann praktisch alles verändert wird und nicht danach praktisch gehandelt wird, obwohl sie dann auch handeln müssten, und wir wählen die dann trotzdem, dann sind wir auch dran schuld.
Jetzt glaubst du, das Feld ist zu weit.
Das Feld ist zu weit, ich weiß nicht, aber wenn man immer bloß ein Feld aufräumen will, dann kommt man auch nicht vorwärts. Also, ich habe mein Leben für mich geändert und ich lebe glücklich.
Also, bevor jetzt hier noch weitere Felder aufgeräumt werden,
ich glaube das aber,
möchte ich
anders geht's nicht.
Noch was sagen diejenigen, die auf irgendeine Art und Weise mit uns ins Gespräch kommen wollen oder im Gespräch bleiben wollen, sind herzlich dazu eingeladen, ihre E-Mail-Adressen abzuliefern und zu sagen, was sie für Bedürfnisse haben. Zweitens, die nächste geplante Veranstaltung ist Ende November ungefähr, voraussichtlich soll es um Geheimdienste, CIA, Folter und dieses Feld gehen. Aber das wollte ich jetzt bloß mal hier dazwischen geworfen haben, bevor irgendjemand ermüdet und sich aus dem Staub macht. Aber wenn es jetzt noch etwas zur Gesundheitsreform oder zur Gesundheit gäbe, dann wäre mir das schon willkommen.
Zu den aktuellen Protesten gegen die Gesundheitspolitik. Zum Beispiel ist nächste Woche ein Streiktag des Bayerischen Hausärzteverbandes. Da sind dann verschiedene Arztpraxen geschlossen und Ärzte und Arzthelferinnen fahren nach Nürnberg und demonstrieren dort. Die fordern für ihre Arbeit mehr als 15 Euro pro Patient und Monat und argumentieren halt so, dass es gemessen an die qualifizierte Arbeit, dass zu wenig Geld wäre und ungerecht wäre. Können Sie dann was dazu sagen?
Naja, das würde ich mal abbuchen unter die ganz normale Standespolitik. Also wie gesagt, das Gesundheitswesen ist organisiert als Geschäft auf Seiten der Anbieter von Gesundheit. Die schauen natürlich, dass ihr Geschäft sich durch irgendwelche Gesundheitsreformen nicht verschlechtert. Dort, wo sie das befürchten, versuchen sie Druck zu machen, um das abzuwenden. Dann machen sie solche Aktionstage. Das ist kein richtiger Protest, kein falscher Protest, das ist ganz einfach Standespolitik. Das wäre das, was mir jetzt dazu einfällt. Dass dann jeder, der sein Interesse am Erhalt seines Geschäfts nicht vorträgt als ich will mehr verdienen oder ich will nicht weniger verdienen, sondern vorträgt als da sei irgendwas ungerecht oder gar ein Nachteil für die Patienten. Also dass man sich immer mit einem höheren, allgemein anerkannten Interesse schmückt. Das gehört zu der Art und Weise, wie hierzulande Interessen vorgetragen werden. Immer wenn die Ärzte befürchten, dass es ihnen an den Geldbeutel geht, dann fällt ihnen das Wohl der Patienten ein.
Wurde doch schon gesagt, dass die Gesundheitsreform und das ganze Gesundheitswesen nur die Spitze des Eisbergs ist und dass es eigentlich um etwas anderes geht, also um das System an sich. Aber dann ist es jetzt eigentlich auch sinnlos, nur über Gesundheitsreform zu diskutieren, weil wenn man da an sich selber nichts ändern kann, dann muss man doch eigentlich über Grundlegendes diskutieren, auch wenn es jetzt ein weites Feld ist.
Waren Sie schon mal richtig krank? Weil wenn ich Ihnen was erzählt habe, dann mag ich Ihnen das jetzt so...
Das ist was Grundlegendes, wenn man über die Art und Weise redet, wie in dieser Gesellschaft Menschen krank gemacht werden und wie dann mit ihrer Gesundheit verfahren wird. Das halten doch alle Menschen für das Grundlegendste überhaupt, ihre Gesundheit.
Das will ich ja jetzt auch gar nicht irgendwie angreifen oder anschreiten. Der Punkt ist nur der, dass wenn man irgendwie auf irgendwas hinausgeht, dann ist es ja sinnlos, nur über die Spitze des Eisbergs zu reden.
Aber schau, da hinten gab es einen Beitrag. Ich glaube, allen anderen Anwesenden ist es auch so gegangen. Die haben ganz genau gehört, worauf es rausläuft. Das, was du vermisst, ist offenbar zur Sprache gekommen. Jeder hat es verstanden. Dass das ein System ist, ein wirtschaftliches System, in dem Leute benutzt werden für einen Reichtum, von dem sie ausgeschlossen sind, das macht sich auch auf dem Feld der Gesundheit und des Gesundheitswesens geltend. Und da haben wir das heute Abend gezeigt. Das war das Thema. Wir werden noch einen Nachtrag zu den streikenden Ärzten machen, die du angesprochen hast, ja. Mittlerweile ist es so, dass in Frankreich oder anderen Ländern war es immer schon anders. Auch Ärzte auf eine Weise bezahlt werden, vor allen Dingen die, die in Kliniken schaffen. Die hebt sich nicht mehr großartig ab von Industrielöhnen bei Facharbeitern. Es ist jedenfalls kein großer Quantensprung mehr. Wenn also Ärzte antreten und um Geld streiten, dann sollen sie das tun. Dass sie es aber tun mit dem Argument, dass wenn ihnen Kürzungen angedroht oder reingewirkt werden, das alles auf dem Rücken der Patienten abgeladen wird, dann heucheln sie, dann befleißigen sie sich einer Praxis, die in dieser Gesellschaft üblich ist. Man argumentiert für sein Interesse, nicht mit seinem Interesse und sagt, ich will mehr Geld. Sondern man spekuliert darauf, dass man den Anklang in der restlichen Gesellschaft nur dann findet, wenn man sich auf ein Interesse beruft, das von allen anderen anerkannt wird. Und da weiß der Arzt, der Ruf des Beutelschneiders ist ihm gewiss, Klammer auf, der Halbgott in Weiß existiert daneben. Und weil er diesem Urteil etwas entgegenhalten will, präsentiert er sich als ein Mensch, der, damit er für das Wohl der Patienten zur Verfügung stehen kann, nicht übernächtigt, nach einem 18- oder 24-Stunden-Dienst für schmales Geld seinem schweißtreibenden Beruf nachgeht. Das tut er. Ich will aber noch das eine Missverständnis ausräumen, das vielleicht da mitschwingt. Es gibt bestimmt Ärzte, viele, die die Berufung auf den Patienten nicht nur als Heuchelei kennen, wenn sie sich in der Öffentlichkeit um ihr Geld streiten, sondern es gibt viele Ärzte, die rechnen das zu ihrem Ethos, dass man sich wirklich um das Wohl des Patienten und sonst nichts müht. Und es soll sogar Ausnahmefiguren geben, die das so ernst nehmen, dass nach dem Massenbetrieb, den sie tagsüber in der Praxis erledigt haben, man muss viel Publikum durchschleusen, um viel Umsatz, also Geld zu machen, doch noch die Fachliteratur zu studieren, in der Lage sind, um zu prüfen, wie man diesem oder jenem hilft. Dieser Standpunkt der Ärzte, wir helfen, das ist ja sogar ihr Berufsethos, also der hippokratische Eid, ja? Alles zum Wohle des Menschen. Das ist eigentlich ein Punkt, der berührt unsere Kritik am Arztstand. Genau das, was Sie sich zugute halten, wäre unsere wichtigste Kritik am Stand der Heiler. Weil das zu seinem Lebenselixier oder zu seinem Beruf zu machen, etwas Furchtbares ist. Warum? Wer sagt, mein Beruf ist Heiler, alles zum Wohle des Menschen, der macht eine geistige und praktische Bornierung zu seinem Lebensinhalt. Der sagt, ich schaue, egal aus welcher Ecke die Ursachen der Krankheiten kommen, mir das an, was sich am Menschen als Defekt niederschlägt. Ich als Arzt behandle einen Lungenkrebs. Ob der von der Zigarette oder von dem Kernkraftwerk kommt, ist egal. Ich behandle die Bronchien. Es ist wieder egal, ob die vom Feinstaub kommen oder von der Industriearbeit bei VW. Dieser Standpunkt, ich kümmere mich um den Menschen, ist explizit die Absage daran, sich um die Ursachen noch in dem Sinne zu kümmern, dass sie neben den womöglich natürlichen, auch noch ganz unnatürlichen, nämlich in dieser Gesellschaft gezüchtete, haben. Wer sich also auf diesen Standpunkt stellt, ich kümmere mich nur um das Leiden, das sich am Menschen niedergeschlagen hat, und das kuriere ich, der hat damit auch umgekehrt den Standpunkt eingenommen, dass damit sein Werk verrichtet ist und er den Menschen in die Umstände zurückentlässt, in die gesellschaftlichen, in denen diese nach wie vor krankmachenden Ursachen ihr Werk tun. Ärzte, wenn sie lang genug im Geschäft sind, die kennen das. Die kennen das, dass kaum hat man einen Menschen behandelt und wieder halbwegs in Schuss gebracht, der Mann wieder antritt. Nach 6 Wochen oder 3 Monaten. Ärzte kennen das als die Figur des Dauerpatienten. Die haben Stammkunden, die kommen immer wieder in ihre Praxis und immer öfter in ihre Praxis. Das ist die Wirkung davon, dass sie an Leuten durchaus medizinisch korrekt, das ist jetzt nicht der Vorwurf, eine Therapie verrichten, versehen mit der Konsequenz, sie zurückzuversetzen in die Verhältnisse, die sie krank machen, sodass sie über kurz oder lang als Dauerpatient bei ihnen in der Kartei festgehalten werden. Das kennen Ärzte und der Übergang, den sie an dieser Stelle machen. Sie schreiben nicht mehr nur Rezepte aus, sondern die geben den Patienten bohrende Ratschläge mit auf den Weg. Dann können Ärzte sogar ungemütlich werden mit ihren Patienten und sagen, wollen Sie nicht langsam mal was ändern? Wie wäre es mit einem anderen Arbeitsplatz? Wenn Sie so weitermachen, sind Ihre Bandscheiben in 2-3 Jahren dahin. Na, diese Wahl hat bei der Arbeitsmarktlage kaum ein Mensch. Der wird sagen, ja, wenn Sie die Luft in der Großstadt nicht vertragen oder das Klima in Norddeutschland, Sie müssten vielleicht in den Süden ziehen. Welcher Mensch hat eine solche Option, der sich von Lohnarbeit ernähren muss? Insofern ist es sehr konsequent, dass Ärzte sehr persönlich werden. Die sagen nämlich, jetzt zitiere ich mal dich, sie müssen mal bei sich anfangen. Alle anderen Umstände, die verdreckte Luft in der Großstadt, der Industrieabfall, der in den Fluss oder in die Luft gekippt wird, alles das ist von ihm nicht beeinflussbar und wird auch nicht ein Gegenstand des Versuchs der Beeinflussung. Es bleibt als Residuum jetzt der Mensch, der sich an seine Nase fassen soll. Er soll sich ändern. Zum Beispiel das Rauchen aufhören. Ein Arzt, der so argumentiert, argumentiert nicht mehr ernstlich gegen Schäden, gegen Krankheitsursachen, sondern er sortiert zwischen unvermeidbaren Ursachen und Schäden, unvermeidbaren. Und seltsamerweise läuft seine Trennungslinie nicht medizinisch, sondern sie läuft in Sachen Autonomie. Das, was die Gesellschaft an krankmachenden Ursachen produziert, das fällt nicht in sein Metier, da ist er nicht zuständig. Das, was in die private Autonomie fällt, wie ernähre ich mich, rauche ich, trinke ich, das soll gefälligst geändert werden. Jetzt werden die Menschen also auf einen Weg gesetzt im Namen der persönlichen Gesundheit, wo sie mit ihrer Lebensumstellung und Ernährung ein quasi Wellnessprogramm an sich vollziehen, um die nach wie vor nicht veränderten krankmachenden Ursachen der Gesellschaft aushalten zu können. Ja, du sagst jetzt ganz gut. Doch. Das war ein Plädoyer gegen deinen Versuch, man müsste sich an die eigene Nase packen.
Nein. Es geht ja darum, dass er
wenn du halb so viel Hass wie gegen Raucher, gegen das Großkapital unterwegs wäre, wären wir schon einen ganzen Schritt weiter.
Es geht ja nicht ums Kapital, es geht darum, du sagst ja selber, dass es heute gegen die Gesundheitspolitik und alles war.
Das ist unklar.
Und die Gesundheit, da sollte man ja selber auch dran schuld, ne?
Aber welche Wahl hat der Arzt? Also doch genauso wenig da, also genauso stark da, keine, unabhängig davon, ob er die Schuld für die Krankheit jetzt bei den Menschen persönlich sucht, weil der raucht, oder weil er erkennt, dass dieser Mensch, nachdem er aus seiner Behandlung kommt, wieder zurück an einen Arbeitsplatz geht, der beispielsweise seine Lunge zerstört. Es kann doch genauso sein, dass der Arzt einsieht, dass dieser Mensch aber unter dem Zwang ist, diesen Arbeitsplatz wieder zu nehmen, um seinen Gesundheit zu sichern. Also, ich verstehe die Kritik an dem Arzt nicht, der doch genauso wenig Wahl hat, weil er ist doch genauso so sehr bloß ein arbeitender Teil dieser Gesellschaft.
Es geht nicht um die Frage, ob er die Wahl hat, sondern es geht um die Frage, wie er das beurteilt. Erstmal ist er ganz...
Bitte? Aber woraus liest du die ab, wie er es beurteilt? Also, er beurteilt doch die, also er behandelt die Krankheit ganz grundsätzlich erstmal. Und ob er diese Zwänge als gegeben oder negativ beurteilt, kann man doch daraus nicht allgemein ablesen, oder? Also,
das kann man ablesen aus den Arten, wie sie darüber urteilen. Wer zum Beispiel dazu sagt, das sind Zivilisationskrankheiten, das sind Berufskrankheiten, der hat über den Umkreis der gesellschaftlichen Ursachen ein verkehrtes Urteil abgegeben, und zwar eines, mit dem er sich arrangieren kann. Es macht einen großen Unterschied, ob ich sage, Naja, der Mensch, der mit seinen defekten Bandscheiben in die Praxis kommt, der kommt aus einer Zivilisation, in der die Menschen sich nicht mehr bewegen. Wir sitzen alle zu viel. Sowas höre ich ständig, wenn ich mit dem Arzt verkehre. Wir sitzen alle zu viel. Das ist aber keine Art, das gesellschaftliche Leben privat einzurichten, sondern das ist ein beruflicher Zwang, den jeder erfährt, der zum Beispiel am Bildschirm in einem Büro arbeitet. Dieser entscheidende Unterschied, ja, ist es eine Lebensform, die nicht hintergehbar ist, oder ist es eine Benutzung der Menschen für einen schädlichen Zweck, den wir kritisieren? Dieser Unterschied macht den ganzen Unterschied im Urteil aus. Und auf das möchte ich erst einmal einen Arzt hinweisen, dass er wenigstens die Krüppel, die er bedient, korrekt beurteilt, statt ihnen eine gesunde Lebensweise anzuempfehlen, weil er meint, das sei der Schlüssel für die Lösung des Problems. Gesunde Lebensführung wäre noch ein ganz anderes Thema für sich. Die Unduldsam... Du warst schon mal beim Arzt, oder? Na, du bist nicht in dem Alter. Aber wenn man öfter mal hinläuft, merkt man, wie unduldsam Ärzte mit ihren Patienten werden können, wenn die Dauerpatienten werden. Ich gehöre nicht zu denen, aber von meinen alten Herrschaften habe ich es immer noch im Ohr, wie sie beschimpft worden sind. Wenn sie so weitermachen, dann müssen sie sich überhaupt nicht wundern, dass sie früher in die Kiste springen. Ja, so hat der Vater sich das Rauchen langsam abgewöhnt. Die Einseitigkeit, mit der die private Lebensführung, weil man dort eingreifen kann, auch zum Grund des Übels gemacht wird und den ganzen großen Rest mit seiner Unduldsamkeit zu verschonen, das ist Parteilichkeit des Arztstandes.
Parteilichkeit oder Resignation, an dem einen kann man nichts ändern, an dem anderen vielleicht schon und es rettet vielleicht den Patienten. Das sind einfach Menschen. Mit dem, was man nicht ändern kann, muss man lernen, umzugehen. Wir können nicht alles auf den Kopf stellen. Und wenn wir das nicht können, dann können wir auch nicht überleben. Das ist unsere Strategie als Mensch. Deswegen haben wir ja Millionen überlebt. Mit den Gegebenheiten, die da sind, zu überleben. Und deswegen...
Ob das ein guter Ratschlag
nein,
ist?
Nein, aber... Ihr habt ja auch keine Lösungsvorschläge. Wie sollen wir damit umgehen? Ihr sagt, ihr zeigt halt, okay, das ist uns allen mehr oder weniger klar. Aber habt ihr auch Lösungswege? Wie kann mir das ändern? Dann höre ich euch gerne zu.
Fangen wir doch erstmal an, uns darüber zu unterhalten, ob wir überhaupt die Sache genauso sehen. Du schneist da gerade rein und bist dabei, mit mir die Welt umzuwerfen. Ich weiß gar nicht, ob ich sie in deine Richtung werfen will.
Nein, muss sie ja auch nicht.
Ja gut, dann fragen wir uns erstmal, was wir überhaupt von dieser Welt halten.
Kann ich mich überhaupt in irgendeine Richtung einen Millimeter bewegen? Das ist die Frage. Ist wurscht in meine oder in deine Richtung?
Gleichzeitig, sie dreht sich schon.
Ja, aber der will schon eine blutige Revolution.
Und das andere ist, das sind ja immer die Menschen, die daraus ändern. Und du sagst auch, der Mensch kann nichts ändern. Also,
sehr richtig, muss ich mal unterstützen. Hier gab es einen Vortrag über eine Gesundheitsreform, die ändert im Leben von Millionen Menschen sehr viel. Es wird vieles teurer und vieles wird es nicht mehr geben an Leistungen. Wie sagst du da, wie kommst du dazu zu sagen, es ändert sich nichts? Die Welt ändert sich jeden Tag.
Durch Menschen. Und was die da machen mit der Gesundheitsreform, das ist nicht, sie passen sich an die Welt an, um zu überleben. So ungefähr wie das Känguru, das einen Beutel kriegt oder verliert, weil es ihm einen Überlebensvorteil bringt.
Vielleicht nochmal zur Utopie. Mhm. Bei der Utopie sagst du von vornherein, genau das, man kann nichts ändern. Die Vorbedingung wäre ja erstmal, dass man untersucht, wo die eine Schädigung mit sich spürt. Und wenn ich die erkannt habe, die Schädigung, dann wird er wohl vorgehen. Das heißt aber nicht, dass das unveränderbar ist.
Also da muss ich auch zum weiten Feld kommen, also das kann man wirklich in seinem persönlichen privaten Bereich machen, wenn man es schafft. Ja, denken. Ja, natürlich.
Wenn Sie das jetzt so richtig glauben, was ich gesagt habe, dann müssen Sie wirklich mal aufmerksam durch Ihr Leben gehen und wenn Sie also gerade diese Stationen dann mal in diesem, also das Ding dann begegnen, wenn Sie beim Arzt sind, mit dem Leiden, wenn Sie was haben, dann müssen Sie genau hinhören und genau richtig die Ohren aufschauen lassen. Was da gesagt wurde, also ich für mich kann nur sagen, dass das, was hier gesagt wurde, ist in meinem Leben, in meinem Arbeitsleben, also wirklich so ist, also haargenau. Also vielleicht mit 18 oder 19 hätte ich das irgendwie auch nicht verstanden oder hätte es mir auch nicht interessiert. Aber wenn man das dann wirklich durchmacht, dann muss man echt erkennen, dass das so ist. Und dass es nicht irgendwie der Weg der Menschheit ist, der da so gegangen wird, weil das ist halt das Beste für uns alle irgendwie. Also.
Aber haben Sie das Gefühl, dass Sie persönlich was machen können, dass die nachfolgenden Generationen, die nach Ihnen kommen, das eben nicht erfahren, dass Sie einen Leidensfall haben? Haben Sie irgendeine, ich weiß nicht, aber haben Sie einen Weg, wo wir ansetzen können?
Da würde ich mal bei dem Wir einhaken, weil zum einen hast du oder sie ja gesagt, jeder muss für sich selber irgendwas machen. Irgendwas, und auch noch irgendwas, wo ist da das Wir? Da fehlt mir irgendwie, ne? Also ohne dass nicht da mal abgeklärt ist, wohin wollen wir denn jetzt? Da wird sich das wahrscheinlich wirklich nicht zu Millimeter bewegen.
Also genau. Ich denke mal, dass wir zu pluralistisch und zu individuell sind. Dass das ein Wir, wie es vor Jahrhunderten gegeben hat, gar nicht mehr ergeben kann. Also ich meine,
gemeinsame Interessen?
Ja, aber man hat mit einer Gruppe diese Interessen und meiner mit der nächsten die anderen. Und die sind dann oft im Konflikt, also das kennt jeder in seinem. Also uns geht es noch zu gut, dass wir sagen, wir sind ein Wir.
Ja, vielleicht ist es falsch, also zu glauben, dass also die Gesellschaft, wie sie jetzt existiert, dass das, was wäre, was in der Zukunft das, Hoffnung, also das ist sicherlich nicht so, dass die Gesellschaft, die jetzt so existiert, da gibt es kein, ich würde sagen, da gibt es, das muss man absolut streiten. Da wird nichts raus.
So wie es jetzt ist, mein Ding.
Ich weiß jetzt nicht, ich möchte auch nochmal zu diesem Pluralismus was sagen, weil ich fand eigentlich in dem Vortrag von einer großen Gruppe von Leuten geredet, von die eigentlich doch das gleiche Interesse haben. Und wenn das allen klar würde, dann wäre da vielleicht doch schon eine ganze Masse hinter dem Wir.
Ja, das wäre schön, wenn wir das schaffen würden. Aber es ist einfach, ich denke mal, die Leute sind auch zu sehr verängstigt. Es kommt noch hinzu.
Entweder
muss der Leidensdruck so groß sein, dass man reagiert, oder es muss ein super gut sein, dass man reagiert. Aber wenn man so dazwischen sitzt, abhängig ist.
Nee, ich glaube, es ist immer leichter, irgendwas. Also zu begreifen ist es immer leichter, wenn man die Freiheit dazu hat. Also wenn man jetzt sich wirklich aufmerksam mit einer Sache beschäftigt. Wenn Sie jetzt sagen, naja, wenn der Leidensdruck dann so groß wird, dann wird schon was vielleicht
rauskommen.
Aber das ist ja dann die Frage, das ist dann sehr schmerzlich.
Ja.
Und keine Ahnung, vielleicht ist man dann auch mit dem Leben bedroht oder keine Ahnung. Und dann ändert man was. Aber wenn man die Möglichkeit hat, also wirklich die Sache vorher schon zu betrachten, dann ist es immer so besser.
Dass man dann reagieren kann, wenn es so weit ist, oder?
Ich muss mal euren Dialog unterbrechen, auch wenn ihr euch gut versteht, aber man kann doch nicht über Angst von Menschen reden, ohne dass man fragt, wer hat Angst, wovor. Man kann doch nicht über Interessen und Zusammenschlüsse in Gruppen reden, ohne dass man sich fragt, von welchen Interessen, bei welchen Leuten ist hier eigentlich die Rede.
Vom Tennisverein bis zur Partei.
Das habe ich befürchtet, ja. Ja, aber da merkst du, du redest über einen Miteinander und Auseinander von Menschen, ohne dass es einen Stoff, ein Interesse gibt, über das du redest. Insofern können wir das... Nein, wir sind gar nicht so. Wir sind heute Abend zusammengekommen mit einem sehr bestimmten Interesse. Das ganz bestimmte Interesse hieß, wir unterhalten uns heute Abend mal über die Gesundheitsreform. Angst hatten wir dabei nicht, brauchen wir also auch nicht zu thematisieren. Und die Leute, die dann kommen, die haben in diesem gemeinsamen Interesse sogar eine Gemeinsamkeit. Jetzt sind sie zusammen. Wo ist das Problem? Okay. Also reden wir doch über das. Also gibt es noch was zur Gesundheitsreform oder zum Thema Gesundheit oder zum Medizinerstand?
Oder zur gesunden Lebensführung? Zur gesunden Lebensführung?
Früher sind sie mit 65 abgenippelt, jetzt mit 75.
dann sagt es aber noch längst nichts aus über die Qualität dieses Lebens. Und als Lohnarbeiter alt zu werden, ist kein Vergnügen. Also soweit mir bekannt, ist die Idee dann, bist aus dem Job draußen und dann bist du krank. Und dass sich da der medizinische Fortschritt von mir aus so zeigt, dass das hinausgezögert werden kann oder so, das ist okay, aber es eigentlich wäre eigentlich ein Thema allzeit im Kapitalismus, wie schaut das eigentlich aus für Lohnarbeiter?
Ja, man kann wahrscheinlich die Krankheit länger verlängern. Also man kann jetzt mit einer Krankheit, anscheinend müssen wir mit einer Krankheit mit 65 sterben, jetzt kann man quasi mit der Krankheit mit 85
umgekehrt. Also der Argument gegen den Vortrag ist es insofern nicht, dass man, das wollte ich eigentlich damit sagen, dass man sagen kann, älter, also statistisch gesehen, älter werden ist ein Argument, dass man länger gesund ist. Das ist kein Argument dagegen.
Ja, aber das...
Das ist also,
da muss man schauen, wie werden die Leute hier zu KGA. Ja. Was ist Alter im Kapitalismus? Und warum schafft es die Medizin, wie auch immer, mit welchen Therapien, Medikamenten und sonst wie, das zu verlängern, sodass dann statistisch gesehen ein höheres Durchschnittslebensalter rauskommt?
Krank ist nie gleich tot.
Genau. Das passt.
Ja, bei den Statistiken der im Beruf sich zugezogenen Krankheiten führen die orthopädischen, gefolgt von den Nervenkrankheiten. Also du kannst dein ganzes Leben lang beeinträchtigt sein an Körper und Psyche und trotzdem 80 Jahre alt werden. Das ist das eine Argument, das was du gesagt hast. Das andere Argument ist, wenn von der durchschnittlich gestiegenen Lebenserwartung die Rede ist, dann ist es ja ein Durchschnittswert. Dieser Durchschnittswert, der wird erhöht dadurch, dass zum Beispiel die Kindersterblichkeit sinkt. Der wird erhöht dadurch, dass die Sterblichkeit bei Operationen geringer wird. Einfach weil die Medizin Fortschritte macht auf Sektoren, wo sich drum gekümmert wird, dass dysfunktionale Schäden beseitigt werden.
Ja, und es kommt schon noch dazu, das wissen wir ja in der Statistik auch, ne, dass arm sein heißt früher sterben. Also der Nichtarbeiter und die Reichen, die werden tatsächlich älter und die beeinflussen die Statistik, aber das hast du selber schon gesagt.
Aber, also ich meine, mir ist dieser Widerspruch, oder wie man sagt, teilweise auch, also weil das, was du sagst, finde ich, die paar Reichen, die das dann hochziehen, also...
Ich will ja gar nicht sagen, die Reichen, also es gibt ja in dieser Gesellschaft auch ein paar nicht so Reiche, die aber ziemlich wenig arbeiten, da denke ich an so... solches Zeug.
Also wenn das weiter so geht, mit, wie das Gesundheitssystem jetzt wieder eingerichtet wird, ist die Lebensdauer, also ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass das dann auch dadurch, dass eben damit auch sehr viel Geschäft gemacht worden ist, eben auch dazu geführt hat, dass eben diese Gesundheitsmittel eingesetzt werden, um das Lebensalter wieder hochzuziehen. Weil, also wenn das jetzt alles wieder runtergefahren wird, warum sollten die Leute dann älter werden?
Das war doch jetzt, ich glaube, du hast den Hinweis missverstanden. Also ich sag mal, wie ich ihn aufgefasst habe.
Ja.
Dass der Hinweis, der immer ergeht von öffentlicher Stelle, die Menschen werden immer älter, Klammer auf, dann wird sofort hinzugefügt, das ist ein Segen und kein Fluch. Obwohl jeder weiß, es ist ein Fluch angesprochen, sie kosten Geld, die Alten. Sie liegen der Rentenkasse auf der Tasche und so fort. Von diesem Phänomen wurde jetzt in der Diskussion zusammengefasst. Das wäre falsch aufgefasst, wenn man das so nehmen würde, dass der Kapitalismus es immerhin geschafft hat, dass die Menschen mit ihrer Gesundheit durch ein längeres Leben getragen werden. Sondern die Auskunft war, die Leute sind mit Krankheiten in großem Umfang geschlagen und schon in frühem Alter und irgendwann heißen sie multimorbide. Aber gleichzeitig hat die medizinische Kunst es zu Medikamenten, zu therapeutischen Eingriffen und Operationen gebracht, auch solche Leute älter werden zu lassen. Da hat man beide Seiten zusammen, dass dieselbe Industrie, die solche Leute verschleißt und sie krank macht, auf der anderen Seite auch einen Reichtum abwirft, der in einer Pharma- und medizinischen Geräteindustrie zu solchen Verfahren kommt, mit denen man solche Leute auch an die 80 oder 90 ranführen kann. Insofern war ja am Anfang auch mal der Hinweis ernst gemeint auf die ganze Demografiebehauptung, ja? Es gibt so viele Alte, das kann die Gesellschaft nicht mehr tragen, wenn man die Renten und die medizinische Versorgung bezahlen muss. Dass man das erst einmal umgekehrt nimmt, wenn es so viele Alte gibt, dann zeugt das erst einmal von Reichtum in einer Gesellschaft, die es dazu gebracht hat, einen so großen Apparat an medizinischer Wissenschaft und pharmakologischer Industrie zu erzeugen, dass man das überhaupt schafft, Leute so alt werden zu lassen, die so hart rangenommen worden sind.
Wobei es natürlich auch kein Zweck ist, von der medizinischen Industrie und von der Pharmaindustrie die Leute älter werden zu lassen. Sondern ihr Zweck ist halt, in dieser Branche ihr Geld zu verdienen. Naja, und damit bringen sie Waren raus, an denen sie ihr Geld verdienen, die halt quasi als Nebenwirkung die Leute älter werden zu lassen oder wieder mal vorübergehend gesunden zu lassen. Also der Zweck ist ja immer noch, wie in jeder anderen kapitalistischen Industrie, mehr Geld aus dem zu machen, was man investiert. In diesem Fall sind es halt Tabletten oder irgendwelche medizinischen Apparate. Und die ziehen halt das dann nach sich, dass sie tatsächlich einen Gebrauchswert haben und der von einer zahlungskräftigen Nachfrage nachgefragt wird.
dass diejenigen,
die Praxis ist oder das Krankenhaus,
dass diejenigen, die Diagnosegeräte, Therapeutika auf den Markt bringen und zu verkaufen versuchen, die nicht deswegen herstellen, damit die Leute alt werden, sondern deswegen, damit sie damit ein Geschäft machen. Das ist schon richtig. Nur dass sie damit ein Geschäft machen können, unterstellt auf der anderen Seite eine zahlungsfähige Nachfrage nach dem Zeug. Und warum gibt es die? Die gibt es ja deswegen, weil das Gesundheitswesen tatsächlich so organisiert ist, dass es ohne Ansehen der Person, auch ohne Ansehen des Alters der Person, einfach jede Krankheit als Defekt am kranken Körper behandelt. Und genau deswegen kriegt auch der 80-Jährige mit Herzinfarkt dieselbe Therapie wie der 50-Jährige. Und dann überlebt er vielleicht seinen Herzinfarkt und wird noch 5 Jahre älter. Also deswegen wäre es jetzt verkehrt zu sagen, dass die Leute älter werden, ist doch bloß ein Abfallprodukt des Gewinns der Gesundheitsindustrie. Das ist schon im Gesundheitswesen so organisiert, dass die Leute ohne Ansehen der Person und ohne Ansehen der Ursache ihrer Krankheit einfach als kranke Menschen behandelt werden.
Das würde aber gar keinen Sinn machen, ne? Wenn man Geräte produziert und das würde nicht helfen, dann würde, das werden sie gleich weiter, ne?
Kann ich sehen, dass da irgendwelche Sparpotenziale, die es gibt, nicht genutzt werden, um die Gesundheitsindustrie zu unterstützen oder am Leben zu halten? Unabhängig, welches
ich
jetzt geben
ist. Muss übersetzt werden.
Ob es sein kann, dass es irgendwelche Sparpotenziale, die es gäbe, nicht genutzt werden würden, um die Gesundheitsindustrie am Leben zu erhalten. An was denken Sie jetzt? Denken Sie mal,
davon, was das jetzt, wie also beispielsweise in anderen Ländern gibt es da jetzt in Gaststätten Rauchverbote. Das wäre doch zum Beispiel was, da heißt es ja, dass durch Passivrauchen auch etliche 1000 sterben pro Jahr. Oder zum Beispiel auch bloß mehr Transparenz für die Kassenpatienten, weil die wissen ja nicht einmal, was das jetzt gekostet hat. Da wird vielleicht der eine oder andere auch sagen, das ist eigentlich zu teuer, dann nehme ich das nächste Mal was Einfacheres. Also jetzt bloß als Beispiel, ne?
Gestern eine Nachricht, das sind auch Beispiele gekommen, den Reporter oder irgendwas. Da haben sie ein Beispiel gebracht, von Ärztehäusern, die zusammenarbeiten, alles unter einem Dach haben, die wo viel, viel billiger arbeiten für die ganze Gesundheitsreform. Da haben sie ausgerechnet, dass da Milliarden gespart werden könnten, dass das überhaupt um das 1% gar nicht mehr kämpfen müssten, weil das organisiert, wenn es richtig organisiert ist, dann alles im EDV erfasst ist, in einem Haus unter den Ärzten und alles, dass das unwahrscheinlich viel Geld einsparen würde, die Organisation. Und da haben sie zwei Beispiele genannt. Das weiß ich nicht, das war das Report oder war das in anderen Sendungen. Das war abends, ich glaube gestern Abend, ja.
Aber Ihre Frage geht von einem merkwürdigen Ausgangspunkt los. Gibt es noch irgendwo Sparpotenziale, die man nutzen kann? Wir wollten eigentlich heute Abend sagen, der Zweck, aus dem heraus gespart wird, ist uns zuwider. Die Idee, die aufkommt im Gesundheitswesen, wenn es reformiert wird, hat gelautet, die Kranken haben auf eigene Rechnung Schäden an sich beheben zu lassen, die andere verursacht haben. Sonst gilt ja immer sehr das Verursacherprinzip. Wer seinen Kühlschrank in den Graben wirft, der muss löhnen. Wer aber einen Bauarbeiter jahrzehntelang das Gerüst rauf und runter jagt, mit seinen schweren Ziegelsteinen, der muss nicht löhnen für die kaputten Knie. Das muss der Bauarbeiter. Das muss er in der Form, dass er in die Krankenkasse zwangsweise Beiträge einzahlt. Das ist für sich schon der allererste Skandal, dass die Leute in dieser Art von Lohnarbeit verschlissen werden und mit ihrem eigenen Geld für die Behebung der Schäden haftbar gemacht werden, obwohl sie es nicht einmal können, auf sich gestellt. Deswegen gibt es ja überhaupt das ganze Konstrukt einer Krankenkasse, wo die Zahlungsunfähigkeit jedes Einzelnen zusammengeschlossen wird zu einer insgesamtigen Zahlungsfähigkeit. Jetzt aber, warum ich das Motiv, aus dem heraus jetzt der Sparwahn aufkommt, so unappetitlich finde. Weil diese Lohnbestandteile, die in diesen Topf eingespeist werden, mit denen die Lohnarbeiter die Schäden, die anderen an ihnen angerichtet haben, reparieren und bezahlen müssen, warum die jetzt gedrosselt, gesenkt werden, das kommt nur deswegen zustande, weil diese Lohnbestandteile in den Büchern der Kapitalisten als Kosten stehen. Diese Kosten gelten als nicht tragbar. Die Reparatur der Gesundheit der benutzten Lohnarbeiter gilt als untragbarer Kostenbestandteil für die Wirtschaft und soll deswegen gestrichen werden. Ich habe also gar keine Ambitionen, mich an der Suche nach Sparpotenzialen zu beteiligen, weil mir der Grund zu sparen so zuwider ist. Dass überhaupt die andere Seite ins Spiel kommt, die heute Abend angesprochen worden ist. Ja? Man muss nicht nur bei den Lohnbestandteilen, die in den Topf eingespeist werden, sparen, weil es die Bilanzen der Kapitalisten belastet. Sondern man muss gleichzeitig neue Gelder ins System einspeisen, über Steuern. Das kommt wieder nicht aus einem fürsorglichen Standpunkt gegenüber der Gesundheit der Leute zustande, sondern kommt deswegen auf, weil die gewollte Absenkung der Lohnbestandteile, die in den Topf fließen, nicht das Geschäft einer Pharma- und Gesundheitsindustrie verhageln soll, sodass neues Geld hinein soll in den Topf. Über Steuern. Das ist auf anderem Weg wieder der Geldbeutel der kleinen Leute in Anspruch genommen. Wenn das aber der Zweck der ganzen Unternehmung ist, dann weiß ich keinen guten Grund mehr, warum ich mich an der Suche nach Sparpotenzialen beteiligen soll. Wenn ich den Zweck nicht billige, dann beteilige ich mich nicht daran, ihn mit Mitteln zu versorgen, sondern dann kritisiere ich den Zweck.